Hallo und herzlich willkommen beim Ballesterer Podcast. Mein Name ist Nikolas Lendl und heute widmen wir uns dem Fußball-Großereignis des Sommers, nämlich die Europameisterschaft in der Schweiz. Wir, das sind Nicole Selmer, Chefredakteurin beim Ballesterer, Journalistin Annika Becker, die die EM vor Ort mitverfolgt, und ich. Ja, und an dieser Stelle würde ich das Wort gleich mal an dich übergeben, Nicole. Über was sprechen wir denn so heute alles?
Ja, vielen Dank, Nico. Wir lassen uns Dinge erzählen, vor allem auch ein bisschen. Wir haben die Gelegenheit, Annika ein bisschen zu befragen, die jetzt, korrigier mich, glaube ich, frisch von der Vorrunde zurückgekehrt ist.
Genau.
Genau, und uns so ein bisschen Eindrücke schildern kann. Ich nehme mal an, viele von euch kennen Annika vom Lesen und Hören, aber dennoch würde ich dich bitten, dich einfach einmal kurz vorzustellen.
Ja, gerne. Ich bin eine freiberufliche Sport- und vor allem Fußballjournalistin aus Deutschland. Ich habe mich spezialisiert auf den Fußball der Frauen, mache viel zur Bundesliga hier in Deutschland, Champions League und Nationalteam. Habe auch einen eigenen Podcast zusammen mit der sehr wunderbaren Mara Pfeiffer, der heißt Becker und Pfeiffer, tatsächlich auch einfach. Und genau, war jetzt, wie du schon gesagt hast, für Teile der Gruppenphase in der Schweiz und konnte mir 4 Spiele im Stadion angucken.
Ja, wenn du es jetzt schon nicht getan hast, erwähne ich neben eurem Podcast auch noch gleich die Bolzi, wie ihr sie liebevoll nennt,
Ja.
nämlich das Portal Bolztribüne, das ihr auch aufsuchen solltet regelmäßig, wenn ihr das nicht ohnehin tut.
Ja, da
Genau.
sind wir auch sehr fleißig.
Ja, das stimmt, gerade jetzt. Auch zur Orientierung wichtig bei so einem Turnier. Wir zeichnen am 15. Juli auf, also am zweiten Ruhetag nach der Gruppenphase. Das ist unser Wissensstand, je nachdem, wann ihr uns jetzt hört. Wir haben uns überlegt, wir machen gleich mal eine ganz kurze unsere bisherigen EM-Highlights-Runde. Ich sage euch aber jetzt noch mal ganz kurz die Viertelfinalpaarung, die jetzt für uns ab morgen laufen. Das sind Norwegen gegen Italien, Spanien gegen die Schweiz, Schweden gegen England und dann am Samstag Frankreich gegen Deutschland. Ja, Nico, was ist dein? Hast du ein EM-Highlight, was du uns erzählen magst?
Ja, ich würde mal anfangen auf sportlicher Ebene. Ist es für mich einfach Spanien? Ich weiß nicht, ich schaue diesem Team einfach unfassbar gerne zu. Das beginnt vielleicht auch so ein bisschen mit meiner Liebe zum Land generell. Aber ich kann mich auch erinnern, ich war im August 23 zur Zeit des WM-Finales in Spanien und habe in einem Irish Pub dort das Finale geschaut, und es war einfach absurde Stimmung. Und ich weiß nicht, dieses Team macht extrem Spaß. Ich glaube, jetzt schon in der Vorrunde schon 14 Tore, also nicht, erinnert mich sehr an diesen Barcelona-Fußball 2009, 2011 so herum. Sie spielen einfach extrem schönen Fußball, das gefällt mir persönlich sehr gut. Deswegen glaube ich, wird es mir auch sehr leid tun für die Gastgeberinnen aus der Schweiz, weil ich glaube, da ist jetzt dann einfach Endstation. Ich glaube, das ist so ein krasser Niveauunterschied nochmal. Also, weiß nicht, korrigiert mich gerne, aber ich glaube einfach, dass Spanien da weiter durchpflügen wird. Und ja, nein, die machen, finde ich, einfach extrem Spaß zum Zuschauen. Ja, abseits vom Sportlichen, das war zwar schon vor der EM, aber hat sich dann auch noch in die EM reingezogen, was für mich der absolute Gewinn ist. Also erstens mal generell der Social-Media-Auftritt, der ist einfach gerade so jetzt bei der Frauen-EM viel authentischer, viel cooler, was ich so mitkriege, finde ich einfach, es ist irgendwie viel, viel echter wirkt es einfach, wenn man das vergleicht mit zum Beispiel irgendwie bekannten Fußballern, da ist sehr vieles irgendwie schon sehr gekünstelt, vermarktet. Ich finde, das ist irgendwie da einfach deutlich cooler, und da waren für mich einfach das Highlight die DFB-Frauen mit Wolfgang Petri. Das war ein sensationeller Auftritt. Also ich finde, das war so geil.
Ausgerechnet.
Und dann bringen die das auch noch als gemeinsame Hymne raus. Das finde ich, war erste Klasse.
Okay. Vielleicht darf man keine Deutsche sein, um das irgendwie. Ich habe mir jetzt, ihr könnt es nicht sehen, ich habe mir an den Kopf gefasst, aber okay, ich sag mal kurz meinen EM-Highlight und dann, Annika, möchte ich auch von dir wissen, was du von Wolfgang Petri hältst. Also ich habe ja Skandinavistik studiert und eine Zeit in Schweden gelebt. Also Für mich, ich habe einen sehr Softspot für die alten Schwedinnen. Ich glaube überhaupt nicht, dass sie, glaube eben auch an Spanien führt kein Weg vorbei, aber ich würde es denen so wünschen, irgendwie. Die waren jetzt auch ja die Spielerin so nah dran und ich finde sie jetzt einfach nochmal, also irgendwie auch nochmal spielerisch und also da ist nochmal so ein anderer Drive drin irgendwie und eine andere, also auch fußballerisch nochmal so ein anderes Level, würde ich sagen, aber. Ja, genau. Das ist meine kleine Hoffnung. Annika.
Ja, sportlich. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also Spanien finde ich auf jeden Fall auch klasse. Habt ihr schon gesagt, kommt man nicht dran vorbei. So von den Spielen her, die ich gesehen habe, fand ich am ersten Gruppenspieltag dieses Spiel von Frankreich gegen England einfach total heftig. Also weil man wusste, dass bei den Engländerinnen vorher sehr viele Themen aufgeploppt sind, dass Spielerinnen nicht mit zum Turnier genommen wurden, zurückgetreten sind, dass es auch sportlich, naja, nicht ganz so rund gelaufen ist und man wusste irgendwie, sie sind jetzt nicht so stark wahrscheinlich bei der EM, wie sie 2022 waren oder dann wahrgenommen wurden, so im Nachhinein. Und bei Frankreich gab es aber auch so einige. Ja, Fragezeichen, weil wenn die Renard nicht mit dabei ist, zum ersten Mal seit einer gefühlten Ewigkeit bei dem großen Turnier von Frankreich, der Trainer Laurent Bonnardet hat sie nicht mitgenommen. Und dann gewinnt Frankreich halt dieses Spiel gegen England auf eine Art und Weise, die sehr überzeugend war. Also das war so ein richtiges Ausrufezeichen, fand ich einfach so direkt am Spieltag. Und England hat sich jetzt inzwischen ja ein bisschen berappelt. Und ja, bei Frankreich, die habe ich gesehen, tatsächlich vor ein paar Tagen gegen die Niederlande, wo sie auch in der ersten Halbzeit mal nicht ganz so souverän waren und dann noch Gegentore kassiert haben, bevor sie das Spiel noch wieder gedreht haben. Aber ja, also das war so, ist so ein Team, wo ich so ein bisschen drauf gucke und sehr gespannt bin, wie weit sie dieses Mal kommen, weil die Französinnen ja schon auch in der Vergangenheit immer so ein bisschen gehandelt wurden als ein Team, das eigentlich die individuelle Klasse hat, um auch mal in so ein Finale zu kommen und vielleicht auch mal einen Titel zu holen. Und dann hat es aber nie geklappt aus Gründen. Und da gab es ja auch also ganz verschiedene Sachen, die da dann immer so kursierten mit der vorherigen Trainerin damals, Corinne Diacre, dass es Ärger gab und so. Und ja, ich bin einfach mal sehr gespannt, wie jetzt dieser Generationenumbruch so kurz vorm Turnier, ob das jetzt vielleicht tatsächlich Früchte trägt. Also ich glaube auch, also bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass Spanien am Ende die EM gewinnen wird, aber wie das Finale aussehen wird, ob es jetzt dann Frankreich wird oder Schweden, da bin ich mal sehr gespannt drauf tatsächlich. Ja, und so abseits vom Sportlichen finde ich das tatsächlich ganz cool, wie viel queere Sichtbarkeit wir beim Turnier haben. Also es gibt ja sehr viele Teams, die Pride Captain-Bande am Armbinde tragen. Und es gibt sehr viele Spielerinnen, die eben auch ihr Coming-out hatten, so viele wie noch nie bei einer EM. Und das finde ich halt tatsächlich einfach ziemlich cool, dass das so, ja, ganz locker normal bei dem Turnier eben auch so als Thema mitläuft.
Ja, vor allem auch genau auf die Art, wie du das jetzt eben sagst, ne? Also nicht als irgendwie, das ist jetzt Promotion
Ja.
für irgendeine Firma oder als Nebenstrang davon, sondern ja, so ist es halt einfach. Da ist der Kontrast zu einem der anderen Turniere des Sommers, irgendwie der Club WM in den USA natürlich, dann fällt das nochmal mehr auf, ne? Also das würde ich auch sagen. Ich wollte noch kurz was nachfragen zu dem sportlichen. Ah ja, genau. Frankreich-England finde ich auch. Da habe ich die erste Halbzeit gesehen. Dann bin ich nicht wegen des Spiels, sondern wegen des Tages vorher eingeschlafen. Und ich fand jetzt aber schon beeindruckend, wie England dann zurückgekommen ist. Also nicht in dem Spiel, sondern dann im nächsten. Und also das einmal und mir ist, das habe ich jetzt mehr zufällig gesehen bei einer Fotosuche beim französischen Team, dass da auf den Tribünen habe ich so Fans, die mit Schildern, mit den Namen von eben unter anderem Renard und
Le Sommaire
Le
und
Sommaire und
Kenza Dali, das sind die drei.
genau. Also, dass die dann quasi, hast du da einen Eindruck, wie präsent ist das, die Spielerinnen, die nicht dabei sind in der Debatte oder ist oder in den auch so in Pressekonferenzen oder so?
Pressekonferenzen kann ich tatsächlich jetzt gar nicht so beurteilen. Ich glaube, das war so mit Start des Turniers da dann weg. Aber man sieht auf den Tribünen eben die Fans nicht nur mit Schildern, sondern auch mit Trikots. Also das sind auch immer dieselben. Die haben dann die Trikots von den Spielerinnen dabei und halten halt demonstrativ die ganze Zeit immer die Rückennummern hoch, damit sie fotografiert werden, auch so als, ja, kleiner Protest, sag ich mal. Und es wurde vor dem Turnier auf jeden Fall groß in den Medien diskutiert. Also da gab es auch richtig große Verwunderung über diese Entscheidung und auch ja, wie das begründet wurde vom Trainer. Und ich glaube, jetzt ist es gerade so ein bisschen so, na ja, okay, bisher läuft es ja sehr gut und der Erfolg gibt dem jetzt erstmal recht. Und da gab es dann nicht so große Debatten darüber, die ich wahrgenommen habe. Aber ja, also die Frage ist so ein bisschen, finde ich, wie das jetzt weitergeht in der K.O.-Runde. Also, wenn, ja, ich gehe jetzt davon aus, dass sie sich gegen Deutschland durchsetzen werden. Aber je nachdem, wie so ein Spielverlauf dann ist, wenn dann die Abwehr auf einmal im Fokus steht oder so. Also, weil Renard ist da, glaube ich, schon die Personalie, die so am meisten heraussticht und also auch am meisten kritisiert wird, dass sie nicht dabei ist, dann könnte das vielleicht noch mal hochkommen, ja.
Das wäre eigentlich schon meine nächste Frage gewesen. Wie schätzt ihr da generell Deutschland ein? Weil ich finde, das ist schon ein bisschen interessant zu beobachten, gerade bei so einem, generell beim Turniergruppenphase nur drei Spiele. Ich finde das oftmals extrem schwierig, weil da einzelne Spiele so Unterschiede machen. Und wenn du dann das letzte Gruppenspiel irgendwie 4:1 verlierst, ist das halt echt schwierig. Ich meine, sie waren lange in Unterzahl, aber rechnet ihr ihnen Chancen zu jetzt überhaupt gegen Frankreich oder wie schätzt ihr die Lage ein?
Also ich bin sehr skeptisch inzwischen. Ich hatte vor dem Turnier, hatte ich mal so eine Phase, das war nach dem Nations League Spiel, was sie in Bremen gespielt haben. Da war ich im Stadion auch gegen die Niederlande. Und ich glaube, ich hatte zu dem Zeitpunkt noch kein Bild davon, wie, ich sag mal, abgerutscht die Niederlande tatsächlich im Moment sind. Also, weil die haben ja auch wirklich kein gutes Turnier gespielt. Und da hat, glaube ich, dieser Ärger mit Andries Jonker und dieser Verbandsentscheidung, dass er nicht verlängert wird, eine große Rolle auch so gespielt im Hintergrund. Und ich glaube, dass das vielleicht dann da so ein bisschen reingespielt hat. Aber auf der anderen Seite fand ich bei diesem Spiel gegen die Niederlande vor der EM die Deutschen taktisch richtig gut. Und sie haben da aber auch Sachen gemacht, die man jetzt bei der EM von ihnen nicht mehr so richtig sieht, meiner Meinung nach. Also sie haben da eben versucht, ja, viel mehr sich für Kurzpassspiel eben anzubieten. Die Spielerinnen im Mittelfeld sind kurz gekommen, haben sich viel bewegt, haben viel versucht, spielerisch zu lösen. Und jetzt bei der EM schlagen sie die meisten oder mit die meisten Flanken und haben aber die schlechteste Präzision dabei von allen Teams, wenn man sich die Daten von der UEFA anguckt, und haben irgendwie die zweitmeisten Torschussversuche und aber die schlechteste Quote. Also irgendwie nur ein Viertel davon geht tatsächlich aufs Tor. Und vorher war bei ihnen so die Offensiveffizienz eine große Stärke, dass sie da eben aus den Chancen, die sie hatten, auch viel gemacht haben. Und das hat dann so ein bisschen überdeckt, dass die Defensive eben nicht so sattelfest ist. Und wenn jetzt aber die Offensive das nicht mehr so richtig wettmachen kann, naja, dann hat man ein Problem. Und was mich vor allem so skeptisch macht, ist eben, also ja, es gab diese Verletzungen natürlich von Julia Gwin und dann ihre Vertreterin Carlotta Wamser, die ja auch noch sehr jung ist, jetzt mit dieser roten Karte, muss dann jetzt auch ersetzt werden. Aber aus meiner Sicht überlagert so. Also überlagern so diese beiden dramatischen Situationen, nenne ich das jetzt mal, so ein bisschen das große Ganze, und dass man eigentlich drüber reden müsste, dass halt strukturell auf dem Platz auch einige Sachen nicht so gut funktionieren, unabhängig davon, ob die beiden jetzt dabei wären oder sein könnten oder nicht. Und ja, wenn man sich dann die Defensive von Deutschland anguckt, auch wenn da jetzt wahrscheinlich getauscht wird, gehe ich mal von aus. Also Rebecca Knaack ist eine eher langsame Spielerin und ich kann mir vorstellen, dass dann für sie eine andere anfangen wird, egal ob es dann bei einer Viererkette bleibt oder auf eine Fünferkette geht, was Sinn machen würde gegen Frankreich. Dann sind die Französinnen trotzdem einfach pfeilschnell. Also ich habe es ja im Stadion gesehen, eine Delphine Cascarino, die rennt, glaube ich, einfach allen weg. Also das ist natürlich so total begeisternd zu sehen, aber gleichzeitig habe ich dabei auch so ge gedacht, so huiuiui, also da möchte ich jetzt aber nicht diejenige sein, die ihr da hinterherlaufen muss.
Also was ich nach dem Spiel gegen Schweden sehr, weiß ich nicht, irritierend oder seltsam fand, waren sowohl die Interviews also mit den Spielerinnen als auch mit Christian Wück, also dem Teamchef, dass das so dieses Gefühl von, ja, die Schwedinnen, die waren dann, haben dann irgendwie die rechte Seite so überladen und wir wussten dann nicht, was wir tun sollen. Also, dass ich da das Gefühl hatte, also es ist so ein bisschen so eine Ratlosigkeit bei den Spielerinnen, die aber ja, wo man sagen kann, okay, die spielen ja auch zu einem Großteil in großen Clubs, die könnten das auch irgendwie vielleicht wissen. Aber vor allem geht das ja eigentlich aufs Trainerinnenteam oder Trainerteam in dem Fall, glaube ich. Also da so dieses Studium, gegen wen spielen wir da eigentlich? Was machen die wohl und was machen wir dann? Und das hat mich total wiederum erinnert an die WM, dieses letzte Spiel gegen Südkorea, wo ich noch genau weiß, dass da, das war Colin Bell hat, nee, wie heißt er nochmal? Ja, doch.
Doch, ja.
Der südkoreanische Trainer, der halt die Spielerin aus der Bundesliga halt kannte und sich eben sein Team einfach gut eingestellt hat. Und man denkt, ja, wie man es halt macht irgendwie. Und dass da auch das Gefühl, das deutsche Team überhaupt nicht wusste, was jetzt geht schon los, gegen wen spielen wir denn eigentlich heute? Mal gucken, wer da am Platz ist. So. Also, das finde ich schon, das kann ja eigentlich nicht sein auf bei einer EM.
Nee,
Und irgendwie
genau.
auch.
Und irgendwie auch vorhersehbar war, glaube ich, schon, dass der Konkurrent in der Gruppe Schweden sein wird. Also, dass ich mich, wenn ich mich auf ein Team einstelle, dann die Schwedinnen. Also, das war ja irgendwie auch schon vorauszusehen, dass der letzte Spieltag, wenn alles glatt läuft, dass es da um Platz 1 geht, oder?
Ja, genau. Das war eigentlich von vornherein klar, dass das so ein kleines Finale innerhalb von der Gruppe im Grunde genommen sein würde. Und ja, es ist wirklich eine Frage, ne? Also haben sie das gar nicht gescoutet und die Spielerin gar nicht darauf vorbereitet? Das kann ich mir eigentlich eher schwieriger vorstellen, aber es fehlt dann halt ja offensichtlich irgendwie was an der Vermittlung, wie man das, was die Spielerin machen sollen, ihnen dann nahe bringt oder so. Und da sehe ich dann schon auch einfach sehr viel Verantwortung beim TrainerInnen-Team, beziehungsweise bei Christian Wück, der dann nun mal eben der Bundestrainer ist. Und ja, also ich verstehe das auch vollkommen und sehe es auch selber total kritisch, wie da eben manche Prozesse so abgelaufen sind. Also man kann jetzt über die Nominierung reden und wer dabei ist und wer nicht dabei ist. Aber was halt ein Thema ist, was immer wieder aufploppt, ist halt die Kommunikation. Also das hatten wir vor dem Turnier, als es um die Nominierung ging, aber das haben wir jetzt auch während des Turniers gehabt mit dieser ganzen Ann-Kathrin Berger-Sache. Also, dass er auf einer Pressekonferenz von einem Kollegen gefragt wurde, so ja, ob er denn eigentlich ruhig schlafen könne, wenn sie da so ihr riskantes Spiel im Strafraum macht, um hinten rauszuspielen. Dann hat er gesagt, nein. Und dann war völlig klar, dass das in den Medien aufgegriffen wird und dass sie dann auch danach gefragt wird, weil so funktioniert das halt nun mal eben. Und dass er sich dann halt also wiederholt hinstellt und dann so die Medien kritisiert von wegen so, ja, was macht ihr denn? Und also das dann immer so ausdrückt, als wenn halt Medien dafür verantwortlich wären, auch für gute Stimmung bei einem Turnier zu sorgen, was halt einfach nicht die Rolle ist. Das ist halt schon so ein Problem und auch irgendwie so eine Anspruchshaltung, die dann teilweise auf die Spielerinnen übergeht. So und ja, sehr schwierige Gemengelage einfach.
Ja, also da muss man, glaube ich, dann nochmal über das TrainerInnen-Team hinaus auf den Verband schauen, der diese grundsätzliche Situation, was ist nochmal die Rolle von Journalismus und was ist unsere, ja nicht so richtig gut. Auch bei den Männern zum Beispiel, da erinnere ich mich, dass auch Julian Nagelsmann irgendwie Also da würde ich sagen, da hakt es dann nochmal auf so einer anderen Ebene. Wollen wir vielleicht nochmal, das fände ich ganz spannend, über die Gastgeberin sprechen, also sowohl sportlich und dann gerne auch so ein bisschen über, wie ist denn das Turnier in der Schweiz? Also da sage ich jetzt, ich mal, ist ein bisschen redaktionsinterner, verrate ich, wir sitzen jetzt ja gerade in der Schlussproduktion, haben unser Taktik-Total-Redakteur Emanuel hat sich die Schweizerin für seine Kolumne angeschaut und ich hatte das gerade dann ins Layout gegeben und dann das letzte Gruppenspiel und habe dann Emanuel schon so geschrieben, ja, hoffentlich scheidet die Schweiz dann nicht heute aus, das wäre ja blöd. Und dann war es ja auch schon wieder, war es ja kurz davor. Da bin ich sehr dankbar, dass sie es jetzt noch geschafft haben. Aber wie schätzt du die Schweizerin ein? Ich meine, die spielen gegen Spanien. Das wünscht man sich anders als Gastgeberin, aber so rückblickend die drei Spiele.
Ich finde, also mich persönlich haben sie positiv überrascht. Ich hatte vor dem Turnier ehrlich gesagt nicht so große Hoffnung für die Gastgeberin. Ich habe gedacht, okay, der Heimbonus, den man immer hat, der Heimvorteil durch das Publikum, der kann natürlich was auslösen. Aber es gab auch da sehr viele Debatten, auch unnötige Debatten und sportlich, aber vor allem dann auch Leistungen und Spiele, ja, wo man auch also über die Trainerin diskutiert hat. Es wurde Pia Sundhage immer vorgeworfen, sie sei sehr stur und dass sie nicht so abweicht von dem, was sie so macht. Und ich finde, das hat sich jetzt während des Turniers aber schon auch ein Stück weit revidiert. Also, dass sie da nochmal Umstellungen vorgenommen hat und auch Ein- und Auswechslungen vorgenommen hat, die wirklich dann nochmal die Partien auch sehr beeinflusst haben, da auch ein gutes Händchen hatte. Und ja, sie sind vielleicht ein bisschen sehr abhängig davon, dass die sehr talentierten jungen Einzelspielerinnen dann eben ihre Situationen kreieren und kreativ sind und zu Chancen kommen. Und das ist vielleicht nicht immer alles so strukturiert, aber ich glaube, ja, das ist halt so für die Situation, man ist das Gastgeberinnenland, man kann sich auch von den Leuten so ein bisschen mitreißen lassen. Das ist dafür schon eine gute, ja, ein ganz guter Ansatz ist für die Bedingungen, die man eben auch hat in der Schweiz, was den Fußball der Frauen angeht. Also ich glaube, da kann man sehr zufrieden sein. Und klar, Spanien, also da rechne ich Ihnen jetzt auch keine großen Chancen aus, dass Sie da gewinnen. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass Sie vielleicht ein überraschendes Tor schießen werden, weil die Spanierinnen sind anfällig bei Kontern und das kann die Schweiz tatsächlich ganz gut, finde ich. Also könnte ich mir vorstellen, dass Sie vielleicht ja da ein überraschendes frühes Tor schaffen und dann dreht Spanien das am Ende souverän. Aber ich finde auch immer so, also wenn man eine eher kleinere Fußballnation ist und dann ja, hat man so ein Heimturnier und man darf dann gegen so einen Gegner spielen. Natürlich ist es schade, wenn man dann geringe Chancen hat, weiterzukommen, aber gleichzeitig, die haben ja auch nichts zu verlieren. Also sie können ja da reingehen und einfach voller Freude spielen und alles rausfeuern und ich denke einfach, dass es ein cooles Spiel wird, so um das zu sehen und auch mit dem Publikum da vor Ort.
Das sehe ich eigentlich ähnlich und ich kann es jetzt nur aus der Außenperspektive beurteilen, aber ich finde eigentlich für die Schweiz auch mit das perfekte Turnier bislang, rein aus der Fansicht, weil ich glaube, haben ja vor der EM oder zu Beginn der EM auch herbe Verletzungssorgen gehabt. Und dann machst du da in der letzten Sekunde den Ausgleich, dann kriegst du jetzt dieses Spiel gegen Spanien. Natürlich ist es dann schade, wenn du ziemlich sicher im Viertelfinale ausscheidest, aber das war vermutlich im Vorhinein vielen schon klar, dass der Weg ins Halbfinale ganz, ganz schwierig wird. Und dann eh, wie du gerade gesagt hast, Annika, ist das ja vielleicht irgendwie doch nochmal, wenn man sich dann doch mit den Allerbesten messen kann und dann vielleicht ja auch mit dem Heimvorteil dann nochmal das Tor erzielen kann, ist das schon eine, also ich finde im Ganzen eine gelungene EM bislang. Und ich finde da auch, vielleicht können wir dann, vielleicht, dass du uns da ein bisschen erzählst, wie es denn so vor Ort ist, weil was man hier mitkriegt, ich meine, die Zahlen belegen es bislang, es werden Zuschauerrekorde gebrochen, die meistbesuchte EM-Gruppenphase aller Zeiten, 22 der 24 Spiele waren ausverkauft, hat die UEFA bekannt gegeben. Wie ist so die Atmosphäre vor den Stadien, in den Stadien, generell in den Städten? Wie kriegst du das mit?
Also ich war jetzt leider tatsächlich bei keinem der Schweizer Spiele, deswegen kann ich da nicht so richtig was dazu sagen. So allgemein ist es auf jeden Fall so, dass die EM in den Städten, finde ich, schon ziemlich sichtbar ist, weil viele von den Geschäften, also auch so kleinere Läden, Buchhandlungen oder Cafés so in Richtung Fußball oder Fußball der Frauen auch dekoriert haben. Das heißt, man sieht auf jeden Fall, dass ein Turnier in der Stadt ist. Es gibt dann natürlich auch die offizielle Werbung von der UEFA mit den Wimpeln und so weiter. Aber es ist eben auch so, ja, das ist so bei, ich sag mal, Geschäftsleuten, die jetzt vielleicht nicht unbedingt was damit zu tun hätten, dass die auch versuchen, das für sich so ein bisschen zu nutzen. Was ich jetzt noch nicht so viel gesehen habe, ist abseits von den Teams, die spielen, Fans, die mit Trikots rumlaufen oder so. Aber es ist natürlich so, dass sich die Leute dann in der Straßenbahn auch teilweise unterhalten, also über das Spiel, das halt am Tag davor gelaufen ist und dass man dann so Geschichten mitbekommt, dass jemand sagt, ah, hier die eine Spielerin mit dem Nachnamen so und so, aber jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie die genau heißt und dann dreht sich irgendjemand anderes um und sagt so, ja, der Vorname ist so und so und also das ist halt einfach ganz süß und ganz schön, finde ich, also so Situationen gibt es schon. Ja, und vor den Stadien, es gibt diese Fanwalks, die finden eigentlich vor jedem Spiel dann immer statt mit den beiden Teams, die eben antreten. Und ja, die sind von der UEFA und der jeweiligen Host-Stadt schon auch so institutionalisiert. Also die sind fester Teil des EM-Programms. Ja, es ist so, also erstmal sehr familiär und sehr nett und sehr, sehr freundlich, sag ich mal. Ich finde es auf andere Art aber halt auch tatsächlich manchmal so ein bisschen seltsam. Also, weil es einfach alles so brav ist. Du hast dann diese Gruppen, die also mal tatsächlich relativ groß sind. Also bei den NiederländerInnen zum Beispiel, da waren es mehrere tausend, würde ich sagen. Oder auch bei den deutschen Fans, die ich gesehen habe. Manchmal sind es aber auch gar nicht so große Gruppen und die werden dann da von Volunteers und teilweise so ein bisschen Polizei, aber nicht viel, dann eben durch die Straßen geleitet zum Stadion und die beiden Fangruppen, die treffen sich dann immer an einem Punkt, der vorher schon feststeht und dann ist irgendwie klar, okay, die einen dürfen jetzt vorlaufen und die anderen folgen direkt hinten dran und sie treffen halt vorher einmal kurz aufeinander. Was sowas ist, was jetzt immer so geframed wird als, ah, das wäre im Männerfußball, aber nie möglich, da würden alle sofort aufeinander einprügeln und hier, guck mal, hier singen jetzt irgendwie alle ganz freundlich nebeneinander her und so. Und ja, ich meine, auf eine Art mag das vielleicht sein, aber ich finde es auch gleichzeitig einfach so extrem übertrieben, dann jetzt halt dem Männerfußball immer den Stempel zu geben, als wenn sich da alle die ganze Zeit immer nur kloppen würden, weil das stimmt halt einfach auch nicht. Und ja, deswegen. Es ist manchmal einfach so ein bisschen ja, künstlich irgendwie fast, wie sich das anfühlt. Ich weiß auch gar nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Also ich finde es jetzt auch nicht nur negativ, es ist trotzdem dann irgendwie schön, das zu sehen, wenn dann da alle ihre Gesänge machen. Und ja, die französischen Fans, die ich gegen die Niederlande gesehen habe, die hatten auch so, es war nicht richtig Pyro, aber so leuchtende Rauchstangen auf jeden Fall in Blau und Rot. Sowas ist dann schon toll, das macht Spaß. Aber gleichzeitig ist es halt auch alles sehr kontrolliert irgendwie.
Ja, es ist halt ein Turnier, oder? Würde ich
Ja.
sagen. Also ich finde es extrem lustig, wie du das beschreibst. Oder ich wusste das auch nicht, dass es mit den Fanwalks, dass die dann so zusammengeführt werden und das ist so, ja, jetzt geht das ja bei den Frauen. Ich erinnere mich sehr gut, ich war 2016 bei der EM der Männer in Frankreich, wo es vor dem Spiel Nordirland gegen Deutschland auch ein Fanwalk ist mal ganz wichtig, auch Fanwalk zu sagen und bloß nicht Fanmarsch, weil schon gar nicht die Deutschen dürfen, sollen ja nicht marschieren. Auf jeden Fall, also Fanwalk der Nordiren, der super war, weil die halt die ganze Zeit gesungen haben und wir irgendwie vom Eiffelturm bis zum Parc des Princes war auch ein ganzes Stück. Und da halt auch total viele deutsche Fans mitgelaufen sind und das aber natürlich auch so eben ganz anders geframed wird als und da niemand, und es wäre total unproblematisch gewesen zu sagen, okay, jetzt machen beide Gruppen und treffen sich und dann geht man halt ins Stadion und ist auch irgendwie alles in Ordnung. Oder auch die Niederländer in letztes Jahr in Deutschland bei der EM, das war ja auch, also genau, das ist dann einfach wirklich so dieser, wie wird auf den Fußball der Männer geschaut und deren, dessen Fans und wie auf den Fußball der Frauen. Das ist nicht einfach nur Realitäten, sondern auch, wie schauen wir sie an und wie inszenieren wir das dann auch, ne?
Ja, genau.
Annika, du warst ja auch bei der WM im, oh Gott, war die jetzt im letzten Jahr, vorletzten Jahr? Nee,
Vorletztes Jahr.
ja, ich habe irgendwie das Gefühl, jedes Jahr sind drei Turniere irgendwie.
Ja.
Natürlich ganz andere Geschichte, weil Australien, Neuseeland und vor allem weil WM. Ist es trotzdem irgendwie, weiß ich nicht, bringt es irgendwas, das so zu vergleichen? Das hast du ja wahrscheinlich schon auch ein bisschen im Kopf gehabt, wenn du jetzt dort warst, oder? Oder gar nicht?
Ja, doch schon, aber also seltsamerweise halt eher, wenn ich aus meiner Arbeitsperspektive die, also vergleiche, wie gut das organisiert ist oder nicht. Ich glaube, da bin ich von dieser Erfahrung mit dem FIFA-Turnier ein bisschen verwöhnt, weil ich, also viele Sachen sind bei der UEFA anscheinend einfach ein bisschen anders und ich denke dann halt immer so, also es gibt vieles, was ich an der FIFA nicht gut finde, aber diese WM, das war top. Nee, aber so, also was jetzt so die Stimmung angeht, finde ich es tatsächlich wirklich schwierig, also weil in Australien, da war das so, da bin ich angekommen und man hat nicht so besonders viel davon gemerkt, dass jetzt diese WM stattfinden wird und das hat auch viele Menschen da erstmal so überhaupt gar nicht interessiert und dann je besser Australien ins Turnier gekommen ist, desto mehr hast du halt mit Matildas Trikots rumlaufen sehen. Und ja, es gab viele Nationen, die nicht so in so großen Zahlen anreisen konnten. Und dann war es manchmal für mich dann einfach, weil ich mich nicht ausgekannt habe, so ein bisschen überraschend, aus welchen Ländern große Communities in Australien sind, die dann ja so zum Vorschein gekommen sind. Also Kolumbien zum Beispiel, ja, waren so die, die mir da so am meisten aufgefallen sind, die auch einfach richtig gute Stimmung gemacht haben. Und in der Schweiz ist es jetzt, finde ich, schon noch mal ein bisschen anders, weil da viel so über die geografische Nähe geht. Also dann deutsche Fans sind viel da. Französische hätte ich jetzt ein bisschen mehr erwartet tatsächlich, weil das ja auch sehr nah ist. Aber ja, NiederländerInnen, viele Menschen aus England. Und es ist aber schon so vom Gefühl her so, dass, also ich bin jetzt ja dann auch nicht von Anfang an da gewesen, wie das in Australien war, sondern so im Verlauf der Gruppenphase dazugekommen. Deswegen habe ich vielleicht diesen Effekt verpasst, aber ich hätte jetzt so gesagt, so als ich angekommen bin, da war halt schon gut EM-Stimmung eigentlich. So.
Ja, okay. Ja, ich meine, wollen wir vielleicht uns, wir haben ja schon so eine kleine sportliche Endprognose irgendwie abgegeben. Gibt es sonst, würdet ihr sagen, erwartet ihr Überraschungen in den Viertelfinalpaarungen, Annika? Hast du da noch irgendwie nicht einen geheimen Favoriten? Ich meine, ich sage vielleicht mal, was ich ein bisschen irritierend finde. Ich weiß nicht, wie Norwegen drei Spiele gewonnen hat, oder? Ich weiß auch nicht, ob das norwegische Team, das finde ich, also da bin ich so ein bisschen, ich mag die eigentlich irgendwie auch, aber wenn da nicht Italien weiterkommt, bin ich extrem beleidigt, muss ich sagen. So.
Ich bin mir da nicht so sicher. Ich glaube, das Spiel ist relativ offen. Also, ich fand auch die norwegischen Spiele jetzt nicht besonders schön. Also vor allem die ersten beiden nicht. Beim dritten, da sind immerhin ja viele Tore gefallen. Da war ich im Stadion und ich finde wirklich ganz interessant, weil also bei den ersten beiden Spielen Da hat Gemma Granger Ada Hegerberg spielen lassen, Caroline Graham Hansen, Güro Reitten und ich vergesse, glaube ich, noch irgendwen. Also sie haben so diese vier Starspielerinnen, die haben alle gespielt. Und im dritten Spiel, als es halt für Norwegen um nichts mehr ging, muss man auch dazu sagen, gegen Island, da saßen die alle auf der Bank, auch die ganze Zeit. Und das Spiel sah so viel besser aus. Und das ist für eine Trainerin, glaube ich, keine angenehme Situation, weil ich meine, du kannst ja nicht in ein Viertelfinale gegen Italien gehen, das ja nun mal eben auch ein aufstrebendes Land ist, so auch wenn sie nicht so richtig zu den Top-Nationen zählen und dann sagen so, ja, sorry, also ohne euch lief es irgendwie besser und deswegen bleibt ihr jetzt auf der Bank sitzen. Also stelle ich mir nicht so einfach vor. Und das dann auch ja zu übertragen wieder darauf, wenn jetzt dann die anderen spielen. Also weil einfach eine Ada Hegerberg, also die hat sehr große Qualitäten in anderen Bereichen, aber was sie, glaube ich, nicht so besonders viel macht, ist so aktiv im Pressing zum Beispiel drangehen. Das war sowas, das dann auffällig war, dass da einfach ja die Norwegerinnen auf einmal viel aktiver waren. Und also das ist für mich aber wirklich eine sehr offene Partie, also Norwegen gegen Italien. Ich kann mir da beides vorstellen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es ein sehr seltsames Spiel wird auf eine Art, weil ich glaube, beide Seiten haben auch so ein Faible dafür, einfach so aus dem Nichts mal ein Tor zu machen, obwohl vorher nicht so besonders viel passiert ist. Da bin ich echt sehr gespannt, ja.
Nico, hast du Viertelfinal, wie soll ich sagen, Vibes, die du noch teilen möchtest?
Ja, ich finde es eigentlich sehr interessante Paarungen irgendwie. Ich finde, wenn man sich die anschaut, man hat dieses Spannen Schweiz, haben wir jetzt schon gesagt. Ich glaube, das sind die zwei Extreme, die wir hier haben, die sportlich, glaube ich, wahrscheinlich 95 zu 5% sind. Dann finde ich auch, Annika, das finde ich, hast du eh sehr gut analysiert, aber irgendwie Norwegen, Italien ist, finde ich, gar nicht greifbar, weil irgendwie, wenn du dir die Gruppe anschaust, normalerweise, wenn ein Team in einer Gruppenphase alle drei Spiele gewinnt, bist du normalerweise irgendwie, ja, das, also normalerweise Top-Favorit im K.O.-Spiel, aber irgendwie ist es nicht ganz so da, das Gefühl. Und Italien, glaube ich, auch einfach die deutlich schwierigere Gruppe gehabt. Also Norwegen, das da bislang echt ganz gut gehabt. Und dann, glaube ich, ist es immer auch schwierig, dann diesen nächsten Step zu machen, wenn du nie so zu 100% gefordert warst. Und was ich, glaube ich, das beste Spiel einfach wird oder das interessanteste Spiel ist einfach Schweden-England, weil genau, wie wir am Anfang schon gesagt hat, Schweden, ich meine, die sind jetzt auf diesen, das ist jetzt ein Hoch, ich meine, da Deutschland am Ende 4-1 abzuschießen, ich meine, viel besser kann man wahrscheinlich da nicht in die K.O.-Phase reingehen. Und England ja auch, nachdem wir da irgendwie am Anfang alle schon so ein bisschen gezittert haben, ist es jetzt im zweiten Spiel schon aus, was ja vermutlich, wie wir die englische Presse kennen, eine Vollkatastrophe gewesen wäre. Schießt er dann irgendwie in den nächsten zwei Spielen, glaube ich, was, 10 zu 1 Tore oder so, das ist halt, also viel besser kann es dann auch nicht sich auf einmal das Blatt wenden, wie schnell es geht. Und deswegen glaube ich, bin ich eigentlich am gespanntesten auf die Partie, wie sich die dann, ja, wie die dann ausschauen wird, auch wer da so ein bisschen das Zepter in die Hand nehmen kann. Da bin ich mir noch sehr unsicher. Ich weiß nicht so, was denkt ihr da?
Also ich freue mich da auf jeden Fall auch total drauf, weil ich finde, es ist so von den beiden TrainerInnen, Persönlichkeiten und was die so taktisch drauf haben, auch einfach interessant, weil ja beide also schon so sehr klar ihren eigenen Fingerabdruck haben, was das Coaching angeht, aber eben auch sehr gut darin sind, ihre Teams anzupassen an das, was das andere Team macht und auch innerhalb von einem Spiel. Deswegen könnte das, glaube ich, interessant sein, wenn man ja ein Faible dafür hat, sich solche Sachen anzugucken und ein bisschen zu beobachten. Und also vom Gefühl her würde ich sagen, bin ich eher so pro Schweden. Also dass die sich vielleicht sogar eher durchsetzen, obwohl man es vor dem Turnier vielleicht auch nicht unbedingt gedacht hätte. Weil ja, ich fand jetzt schon auch überzeugend, dass England dann mit so vielen Toren noch wieder, ich sag mal, zurückgekommen ist ins Turnier. Aber ich finde die Schweden, da passt irgendwie einfach alles zusammen bisher. Und das ist also vielleicht nicht immer so super aufregend oder so, aber es ist einfach sehr konstant, sehr ja, so perfekt ineinander greifen. Die kennen sich irgendwie alle überwiegend sehr, sehr lange. Dann hast du ein paar ganz interessante junge Talente dabei. Also Smilla Holmberg fand ich gegen Deutschland richtig klasse. Die hat da ihr erstes Spiel von Anfang an gemacht bei der EM. Auch ein bisschen überraschend und ja, hat da die Deutschen sehr gut überfordert. Und bei England, ja, also bin ich mir einfach nicht so sicher, weil sie, glaube ich, dann in den beiden Spielen, die sie nach dieser ersten Partie gegen Frankreich hatten, dann wiederum auch nicht so sehr gefordert wurden. Und da habe ich so ein bisschen meine Zweifel, wie sie so defensiv drauf sind vor allem. Also da kann ich mir schon vorstellen, weil da hat man gesehen, da hatten sie gegen Frankreich Probleme und ich könnte mir vorstellen, dass die Schwedinnen in der Lage sind, das auf eine ähnliche Art ja, zu versuchen auszunutzen. So und ja, mal sehen. Aber was denkst du denn, Nicole? Du hast ja vorhin auch schon ein bisschen was zu Schweden gesagt.
Ja, also ich freue mich darauf auch, würde ich auch sagen, dass so das Highlight ein bisschen, das ist am, ja, ich habe jetzt gerade überlegt, nicht, dass ich da womöglich nicht schauen kann. Ja, ich bin auch sehr hin und her gerissen. Ich würde eigentlich, glaube ich, das auch, was du jetzt gesagt hast, Annika, dass so Schweden so genau sehr stimmig irgendwie auch viele Stärken und nicht so viele Schwächen hat. Und ich fände das eigentlich auch, ich mag die Engländerin schon auch sehr gern. Ich bin auch ein großer Sarina Wiegmann-Fan, aber ja, ich fände das, also ich würde, glaube ich, auch setze auch eher auf Schweden.
Ja, ich weiß nicht, wollen wir vielleicht die sportliche Sache so ein bisschen abschließen noch? Ich meine, wir haben es eigentlich schon so alle ein bisschen gesagt, aber Annika, ich würde eigentlich gern hören, was ist so dein EM-Tipp? Wer macht das Ding dann am Ende?
Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass es die Spanierinnen sein werden am Ende. Und dann bin ich tatsächlich, wobei ich jetzt gar nicht sicher bin, wie dann das Halbfinale eigentlich aussehen würde, gegen wen die dann
Ich
weiterkämen.
glaube, Spanien
Gegen.
wird dann schon gegen Frankreich spielen, oder?
Ja,
Oder
genau,
ja,
Frankreich oder
also.
Deutschland.
Okay.
Ja.
Ja, nee, also dann ja, bin ich da schon eher bei den Spanierinnen tatsächlich. Ich kann mir halt tatsächlich vorstellen, dass Schwed das irgendwie schafft, in dieses Finale zu kommen, aber ich glaube dann nicht, dass sie es gewinnen. Aber ja. Ob es dann jetzt Schweden oder England ist, macht dann jetzt, glaube ich, auch nicht so den super großen Unterschied. Und ich denke nicht, dass es ein Spiel ist, das in 9 von 10 Fällen dann total klar entschieden ist, aber einfach von dem, was man so gesehen hat, von der Form her, ja, ist es so mein Eindruck, dass das Pendel dann jetzt gerade eher so in die Richtung ausschlagen würde. Also, weil bei den Spanierinnen, da gibt es schon auch so eine gewisse defensive Anfälligkeit, hatte ich ja vorhin auch schon mal gesagt, dass sie Konter nicht so besonders gerne mögen. Aber ich halte sie dann auch für clever genug, wenn sie jetzt in die K.O.-Phase kommen oder dann in einem Finale stehen würden, dass sie dann auch einfach ja das bisschen anders spielen würden, dass sie halt gar nicht so sehr in die Gefahr kommen. Ja.
Oder 3 Tore mehr schießen.
Oder einfach das, ja.
Ja, dann, wir haben uns jetzt zum Ende noch ein bisschen überlegt, wenn wir jetzt schon über die kommenden Spiele sprechen, euch noch ein paar Tipps zu geben, wo ihr die dann schauen könnt, sowohl in Österreich und oder jetzt darauf erstmal bezogen. Und wenn ihr noch Tipps habt für Orte mit schöner EM-Stimmung zum gemeinsamen Schauen, schreibt uns die dann gern auch in die Kommentare in den Socials, sind ja noch ein paar Spiele. Genau, Nico, du hast bisschen was vorbereitet, ne?
Genau, ich habe mir ein paar Sachen angeschaut. Das ist jetzt sehr Wien-bezogen. Aber genau, die Viertelfinalpartien jetzt jeweils von Mittwoch bis Samstag, jeweils um 21 Uhr. Dienstag und Mittwoch gibt es dann das Halbfinale ebenfalls um 21 Uhr und nur das Finale ist dann um 18 Uhr und zwar am Sonntag, den 27. Ich glaube, jeder, der in Wien schon mal Fußballsport geschaut hat, weiß, es gibt genügend Irish Pubs, zum Beispiel das Chelsea, würde ich da jetzt mal sagen, die ja eh jede Menge Fußballsport Ereignisse das ganze Jahr über übertragen und natürlich auch die EM der Frauen. Was ich ganz cool finde, im 8. Bezirk kann man die Spiele vor dem Amtshaus schauen und zwar so richtig Public Viewing, wie man es kennt, draußen riesen Leinwand. Genau, das ist, finde ich, sehr cool. Da aber ein bisschen Vorsicht, nämlich nur die Halbfinalspiele und das Finale. Und die haben auch einen Plan B, wenn es Schlechtwetter gibt, geht es nämlich in den Sitzungssaal im Amtshaus. Finde ich auch eigentlich ganz, ganz witzig. genau, was haben wir noch? Was habe ich noch gesehen? Im Augarten auch sehr schön. Die Schankwirtschaft zeigt dort auf einem riesen Bildschirm alle Spiele, habe ich gesehen. Natürlich dort auch Essen, Trinken dann dabei. Ich glaube, das ist auch ganz cool mit der Atmosphäre des Augarten. Wenn es jetzt dann doch vielleicht irgendwann wieder sommerlich warm wird in Wien, ist das natürlich immer sehr schön zu genießen. Ja, genau. Und einfach, weil es bei mir ums Eck ist, vielleicht für Leute aus dem 14., 15., genau, die Kantine 14 in der Sargfabrik, die übertragen die Spiele auch, finde ich auch ganz cool. Was es dort nämlich auch gibt, ist eine eigene Tschutti-Heftli-Tauschbörse. Also für Leute, die noch Sticker sammeln, ja, wäre das wahrscheinlich der perfekte Ort.
Ja, super. Ich ergänze da, ich glaube, das, was du aus dem 8. Bezirk erzählt hast, das für Halbfinale und Finale ist organisiert von den Fußballfans gegen Homophobie gemeinsam mit der Bezirksvorstehung Josefstadt. Deswegen darf man, deswegen auch der günstige Plan B dann. Genau, das sind Semifinale und Finale. Das Finale kann man außerdem auch noch im EGA schauen. Das organisiert SPÖ Wien oder die Wiener SPÖ-Frauen im 6. in der Windmühlgasse. Da war ich, glaube ich, ein oder zweimal für Public Viewings. Das ist so ganz nett. Da wird auch gegrillt. Gibt, glaube ich, so ein bisschen Rahmenprogramm noch drumherum.
Genau, Einlass
Genau.
ab 17 Uhr, Rahmenprogramm ab 17:15 Uhr und gibt auch eine Sticker-Tauschbörse.
Perfekt. Genau. Und wie gesagt, wir wissen, es gibt noch andere Orte auf der Welt als Wien. Ja, schreibt uns das gerne und gebt gute Tipps und Hinweise. Kurz bevor ich mich da nochmal bedanke und verabschiede, noch ein kleiner Werbeblock. Ich habe es vorhin schon gesagt, wir sind gerade in der Arbeit an unserer nächsten Ausgabe. Die wird noch vor dem Finale erscheinen. Aber wir gehen dann halt in, es ist wirklich, also diese EM und der Ballesterer, das Timing, anderes Thema, das hat nicht so gut gepasst. Aber umso besser, dass wir diese Podcast-Folge noch gemacht haben. Kauft, abonniert und lest den Ballesterer, checkt unsere Abo-Angebote auf shop.ballesterer.at. Annika, vielen, vielen Dank, dass du hier warst mit
Sehr
uns
gerne.
und erzählt hast. Ja, sehr super. Wirst du noch mal in die Schweiz fahren zu einem der Spiele? Lockt es dich?
Ich würde sehr gerne, aber ich weiß es gerade tatsächlich doch nicht. Also das letzte Mal, als ich reingeguckt habe in das UEFA-Akkreditierungsportal, war immer noch ein gelber Kringel bei, ob ich zur K.O.-Runde könnte oder nicht. Was sehr, sehr kurzfristig ist, weil morgen geht's weiter. Aber ich würde, wenn dann sowieso erst nächste Woche nochmal vielleicht zu einem Halbfinale oder so hinfahren. Von dem her mal schauen. Ich würde sehr gerne, aber es hängt dann auch ein bisschen von den ja, von der UEFA ab.
Ja, das verstehe ich. Ja, Nico, vielen Dank auch an dich. Und möchtest du weißt besser, wie wir uns verabschieden. Du hast viel mehr Podcast-Routine als ich. Übergebe dir das Wort.
Ja, ich sage auch danke an euch beide. Ich finde, das war sehr interessant, sehr coole Einblicke. Ich finde, das war ja, ein sehr schöner Redaktionstalk, von dem wir jetzt hier am Ende angelangt sind. Ich kann nur sagen, wir vom Ballesterer Podcast, wir freuen uns natürlich auch über euer Feedback, Anregungen, Wünsche, Kritik etc. All das könnt ihr uns unter podcast@ballesterer.at zukommen lassen. Jetzt hast du es eh schon ein bisschen gesagt, vielleicht sonst noch, Nicole, vielleicht kannst du noch irgendwas ergänzen, was steht so generell organisatorisch beim Ballesterer oder auch vom Heft her in den nächsten Wochen, Monaten an. Fällt dir noch etwas ein, was du an dieser Stelle den ZuhörerInnen noch mitgeben möchtest?
Ja, also jetzt die Ausgabe, die wir jetzt in Druck bringen, ist die 199. Das heißt, die danach ist die Ausgabe, unsere 200. Ausgabe. Wir haben ja das ganze Jahr über so ein bisschen Jubiläum, 25 Jahre Ballesterer und jetzt dann eben Ausgabe 200. Ja, da denke ich jetzt drüber nach, wenn wir jetzt 199 in Druck gegeben haben. Aber ein weiterer Grund für ein Abo, dass man schon mal gespannt sein kann.
Auf jeden Fall.
Ich würde sagen, das ist ein wunderschönes Schlusswort. Ja, hiermit verabschieden wir uns für heute und bis bald beim Palestra Podcast.